Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ja, liebe Kinderdocs, ich möchte unsere heutige Folge mit einer Geschichte beginnen aus meinem eigenen Umfeld. Sie handelt von einem Vater, der seinem Kind mal kurz das Smartphone überlässt zum Spielen. Das Kind ist so 9 Jahre alt. Und irgendwann ruft es, oh, da ist so eine komische Meldung erschienen. Ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Als der Vater dann auf das Display schaut, da ist aber gar nichts zu sehen. Und viele Monate später schaut er eher zufällig mal die Handyrechnung an. Das macht er sonst eigentlich nie. Und dann wird er aber stutzig. Es gibt da so einen Posten. 20 Euro, den kann er sich überhaupt nicht erklären. Und dann schaut er sich die vorangegangenen Rechnungen an und stellt fest, er zahlt diesen Posten schon seit vielen, vielen Monaten. Es sind immer 4,99 Euro die Woche und insgesamt knapp 400 Euro. Und auf Nachfrage beim Provider erfährt er dann, dass er eine ganz komische Zusatzleistung abonniert hat, von der er noch nie was gehört hat. Und zwar genau an dem Tag, an dem er seinem Kind das Handy zum Spielen überlassen hat. Ja, Cybersicherheit. Wie kann man Kinder, kleinere Kinder im Kita- und Grundschulalter vor den Gefahren des Internets schützen? Das ist heute unser Thema bei den Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir im Podcaststudio sind natürlich unsere beiden Kinderdocs. Das sind die Hamburger Kinderärztinnen Dr. Claudia Haupt. Hallo Claudia.
Hallo Achim.
Und Dr. Charlotte Schulz. Hallo Charlotte.
Ja, hallo.
Und uns zugeschaltet sind zwei absolute Experten auf dem Gebiet der Cybersecurity, Helena Seige und Johannes Liebel von den Cybersecurity-Eltern. Ein herzliches Grüß Gott nach Bayern.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr bei uns seid. Cybersecurity-Eltern, der Name eures Projekts sagt eigentlich schon, ihr seid nicht nur Cybersecurity-Experten, sondern auch selbst Eltern. Erklärt doch mal ganz kurz, was hinter eurem Projekt steht.
Ja, also wie du schon sagst, wir sind beide Eltern und natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Medienkonsum unserer Kinder und haben festgestellt, auch im Freundeskreis, dass viele Eltern die Gefahren der Cybersecurity überhaupt nicht kennen oder wahrnehmen, was dann ein Problem für die Kinder werden kann. Und dementsprechend versuchen wir ja aufzuklären, wenn wir einfach eine Lücke sehen. Und was man so im Internet findet, da geht es hauptsächlich um die Medienpädagogik, aber die Cybersecurity oder die Cybersicherheit wird selten besprochen. Und da haben wir uns gedacht, Aufklärungsarbeit ist auf jeden Fall wichtig, ja, weil es gibt viele Gefahren, die vielen nicht bewusst sind.
Genau, und was man vielleicht dazu wissen muss, der Johannes und ich, wir machen das beruflich. Also wir sind Cybersecurity- und Datenschutzexperten. Wir arbeiten in dem Bereich auch vollzeittätig. Und genau, und deswegen wurden wir oft von unseren Freunden auch gefragt. Deswegen sind wir immer die ersten Ansprechpartner gewesen. Und da ist uns halt aufgefallen, dass halt einfach ein Mangel da ist.
Genau, und was ihr tut, ihr habt einen Instagram-Account, der eben diesen Titel trägt, Cybersecurity-Eltern. Und ganz regelmäßig stellt ihr da in Form kurzer Videos wirklich spannende Dinge, irgendwie Infos, wie man eben viele, viele Dinge von Smart Toys über Apps, über Handys irgendwie erstmal sozusagen vorab sicher einstellt, bevor die Kinder mit sowas überhaupt loslegen dürfen. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen jetzt als erstes mal über die Gruppe der 0 bis 10 Jahre alten Kinder. 0 bis 10 mag manchen so ein bisschen komisch vorkommen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns wünschen würden in der idealen Welt, dass das alle Kinder bildschirmfrei bis 3 sind. So ist es ja nicht ganz. Es ist so, bei den ganz Kleinen, um mit denen zu starten, gibt es sowas wie Smart Toys. Ich als ein bisschen schon etwas ältere Mutter musste erstmal mich ein bisschen belesen. Aber tatsächlich spielen die Dinger eine gewisse Rolle.
Ja, vielleicht damit anfangen.
Ja, gerne. Genau, was sind denn Smart Toys überhaupt? Smart Toys sind, also von denen wir dann sprechen, wo dann gewisse Gefahren einfach da sind, sind zum Beispiel Teddybären, die einfach vernetzt sind, also mit dem Internet verbunden. Und da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass eine KI, also eine künstliche Intelligenz, dahinter geschaltet ist und der Teddybär mit dem Kind sprechen kann.
Also der sagt dann sowas wie, du musst jetzt mal bitte dein Zimmer aufräumen. Oder es ist Zeit, ins Bett zu gehen.
Und er kann auch sprachgesteuert arbeiten, haben wir verstanden. Und die Eltern können ihre Kinder sogar tracken über solche Geräte. Und ich erinnere mich an so eine Begebenheit, ich weiß nicht, wie lang es her ist, aber da gab es so eine Art Skandal mit bestimmten Puppen, die irgendwie Spione im Kinderzimmer waren und da ganze Familien ausspioniert haben. In die Richtung geht das ja auch ein bisschen mit der Cybersecurity, oder?
Genau, also die besagte Puppe, das war über eine Bluetooth-Verbindung und die war einfach unsicher. Die war quasi nicht sicher programmiert und dadurch konnte man sich von außen dann draufhacken und natürlich alles dann mithören, also die Gespräche abhören, natürlich nicht nur vom Kind, sondern alle Eltern, die im Umfeld waren. Und mit dem Kind konnte man auch kommunizieren, weil diese besagte Puppe konnte eben auch sprechen. Also dann führte dazu, dass einige Länder diese Puppe als unsicher eingestuft haben und dann vom Markt genommen haben. Also okay. So ein Spion, wie man sich das quasi vorstellt.
Okay, so, also der smarte Teddy, der mir sagt, wann ich ins Bett gehen soll, mein Zimmer aufräumen soll, oder über den die Mami, die irgendwo weit weg in der Küche sitzt, sagt, komm mal bitte jetzt runter. Als nächstes vielleicht Smart Speaker Kids. Erklärt mal, was verbirgt sich dahinter?
Also jeder von uns hat ja, oder viele von uns haben so einen Smart Speaker, vielleicht an Alexa oder ein Google Home oder auch ein Apple-Gerät zu Hause. Und es hört natürlich auch immer mit, ja. Und meine Kinder zum Beispiel können die jetzt auch schon bedienen.
Und da was machen die Kinder damit? Ich glaube, ihr müsst das vielleicht nochmal erläutern. Nicht alle sind, glaube ich, so firm, dass sie wissen, was Kinder damit überhaupt anfangen können.
Also bei uns zu Hause ist es tatsächlich so, dass wir die Lichter damit steuern können und das hören die Kinder und schauen sich das ab. Und dann stellen sie sich auch neben den Smart Speaker und schalten die Lichter auch an und aus. Ja. Also die schauen sich das von den Eltern quasi ab.
Aber gibt es denn den Bedarf für Smart Speaker fürs Kinderzimmer in euren Augen? Also ich meine, wir können ja auch ins Kinderzimmer gehen und mit unseren Kindern reden, ne?
Ja, die Smart Speaker sind ja vor allem da, um ein Programm, also so nutzen unsere Kinder das zum Beispiel für Hörspiele, ja. Und die gehen selbstständig da an und sagen, hallo Alexa, hey Google, kannst du mir bitte Baby Blocksberg oder was auch immer sie hören möchten abspielen, Folge 23 und so weiter. Und dann kommt das halt. Das ist natürlich sehr praktisch, aber natürlich gibt es da kindgerechte Alternativen, ja, die eben nicht vernetzt sind, die Bekannten, die man halt so kennt wie Tonybox. Also es gibt für alles eine Alternative. Es muss kein Smart Speaker sein.
Und wie ist es mit den Kinder-Apps? Könnt ihr für die ganz junge Altersgruppe dazu auch was sagen? Da haben wir uns mal ein bisschen was angeguckt, weil wir da gar nicht so firm waren, Charlotte und ich.
Oh, wir haben erst gestaunt.
Und haben sehr gestaunt, was es alles gibt, auch schon für ganz junge Kinder.
Der Markt ist da natürlich, die Entwickler erkennen das auch. Man kann jetzt nicht sagen, die App oder die App ist gut, sondern so eine kindergerechte App, natürlich unter 3 sagen wir, es sollte überhaupt keine App da sein für Kinder. Aber so eine kindgerechte App sollte altersgerechte Inhalte natürlich sein, sollte pädagogisch sinnvoll sein, auch natürlich sicher für die Altersgruppe. Auch den Datenschutz würden wir sehr, sehr hoch anrechnen hier. Also es keine unnötigen Daten sammeln. Und auch die App sollte keine Daten an Dritte weitergeben. Die App sollte zusätzlich auch keine Werbung zeigen und keine In-App-Käufe anbieten.
Und das können Eltern wie irgendwie prüfen? Wo finden sie das?
In der Datenschutzerklärung steht das alles. Muss man in Deutschland oder in ganz Europa, ist man verpflichtet, eine haargenaue Datenschutzerklärung zu schreiben, wo haargenau beschrieben ist, an wen gebe ich die Daten, welche Daten sammle ich und verkaufe ich zum Beispiel auch Daten weiter. Das muss angegeben werden. Das heißt, wenn man einen genaueren Blick in die Datenschutzerklärung wirft, würde man diese Informationen finden und sollte dann auch tatsächlich herausfiltern, welche App macht Sinn zu nutzen und welche sollte man tatsächlich eher nicht nutzen.
Ich kenne sehr viele Eltern, die damit wahrscheinlich überfordert wären. Gibt es sowas wie so ein Ranking, auf das man sich so informieren kann? Also gibt es irgendwo Listen, wo man sieht, diese Apps sind von uns sozusagen geprüft und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen zertifiziert, die könnt ihr gefahrlos nutzen? Gibt's nicht. Wir haben bei YouTube Kids.
Ganz ungern auch.
Ach so, ja.
Würde ich mich auch ganz ungern festlegen, weil, was man auch wissen muss, das ist natürlich auch eine tägliche Bewegung, ja. Heißt, wenn ich heute eine App habe, die zum Beispiel eben relativ risikolos genutzt werden kann, kann es auch sein, dass die morgen wieder angepasst wird. Das heißt, die Information, die wir heute geben würden, wäre vielleicht morgen schon veraltet.
Ah, okay. Könnt ihr auch noch mal was zu YouTube Kids sagen? Weil da ist uns zum Beispiel aufgestoßen, als wir uns das angeschaut haben, dass die werbefreie Version nach dem ersten kostenfreien Monat immerhin 12,99 € im Monat kostet. Also wenn man eine werbefreie YouTube-Surferei für sein Kind möchte, kostet das 13 € im Monat. Das kommt mir sehr viel vor.
Das stimmt. YouTube in dem Fall will natürlich auch Geld verdienen und Eltern sorgen sich natürlich um das Wohl des Kindes und daher sind wahrscheinlich viele bereit, das einfach zu bezahlen auch. Bei YouTube Kids hat den Vorteil, dass wir das Alter einfach einstellen können und dementsprechend YouTube schon Filter vorgestellt hat, welches Alter das Kind hat und welche Inhalte dann angezeigt wird.
Was da gleich auch nochmal genau hervortritt und was ganz wichtig ist auch für Eltern ist, ja, es gibt viele Angebote, die sind kostenlos, aber sie sind nicht wirklich kostenlos, weil man bezahlt halt mit seinen eigenen Daten. Und deswegen muss man vielleicht auch schauen, okay, was ist es mir denn wert, Geld zu bezahlen und dafür vielleicht mehr Schutz für die Daten von meinen Kindern zu haben.
Gefährlich ist es dann, diese Daten dann preiszugeben?
Es kommt drauf an, natürlich, an wem man sie weitergibt, aber es kann natürlich Gefahren haben. Es gibt natürlich Datenbroker, ja, es gibt Daten, die gehen dann einfach, man hat gar keine Kontrolle mehr. An wen gehen denn die Daten? Es gibt Studien und es gibt vor allem jetzt in Amerika, in Deutschland und in Europa allgemein sind wir in Anführungsstrichen etwas geschützter durch die DSGVO. Aber dass wirkliche Profile erstellt werden, auch schon über kleine Kinder, weißt du, ein Kaufverhalten, was für Interessen haben sie. Also man wird schon ein durchsichtigerer Mensch, desto mehr man Daten halt weggibt.
Vielleicht einmal für die Zuschauer, die das nicht wissen, die DSGVO ist die Datenschutzgrundverordnung. Das ist so eine gesetzliche Regelung. Und wir hätten euch auch gleich gefragt, was ist denn eigentlich Datenschutz und Privatsphäre, wenn es um Kinder geht. Aber ich wollte noch einmal zusammenfassen, weil du das, Johannes, eben auch einmal so gesagt hast. Bei 0- bis 3-Jährigen wärt ihr so ein bisschen, wie wir Kinderärztinnen, eher der Meinung, da wäre die Nutzung eigentlich gar nicht unbedingt angebracht. Und dann gibt's diese 3- bis 6-Jährigen Vorschulzeit, wo es sichere Nutzung geben könnte. Allerdings ist das so, würdet ihr auch sagen, begleitet durch Eltern?
Absolut. Also ich kann nur noch mal unterstreichen, dass man bis 3 den Kindern überhaupt kein Bildschirm vorsetzen sollte. Das geht jetzt ein bisschen in die pädagogische Richtung. Aber das Gehirn ist ja gerade in der Entwicklung und ich glaube, dass man Kinder auch anderweitig beschäftigen kann, als vor Bildschirm zu setzen.
Halleluja.
Ich erinnere mich an eine Szene im Urlaub, da waren wir im Hotel, essen abends und dann gab es ganz, ganz viele Kinder und ich sag 90% dieser Kinder, die wurden vor das Smartphone oder das Tablet gesetzt, auch während des Essens und die Eltern haben dann jede einzelne Nudel mit der Gabel reingeschoben und das war sehr, sehr erschreckend für mich. Mhm. Und genau, wie du sagst, ab 3 bis 6 würden wir sagen, auf jeden Fall immer begleitend, also wirklich daneben sitzen, schauen, was das Kind macht, also natürlich auch machen lassen, aber schon so ein bisschen ein Guideline oder ein, ja, zeigen einfach, wo man klicken kann, wo man vielleicht nicht klicken sollte oder was Werbung ist, dass es vielleicht eher gefährlich ist. Und ich würde dem Kind nicht das Telefon alleine geben.
Das ist ja dann auch schon Medienerziehung, ne? Was du da ansprichst.
Wir müssen uns hier, glaube ich, ganz schön heute zusammenreißen, dass wir nicht so weit auf den pädagogischen Aspekt hier eingehen und die Frage, ob man eine Sandmännchen-App braucht oder ob man das irgendwie nicht braucht oder die Raupe Nimmersatt auch vielleicht einfach im Buch anschauen kann. Wir wollen wirklich auf die Sicherheit eingehen und also das bitte, liebe Eltern, nehmt mit, wenn ihr eure Kinder eben solche Apps bedienen lasst, erkundigt euch, lest die Daten, den Datenschutz. Ja, ihr müsst euch dafür leider interessieren und euch die Arbeit machen und sehen, dass das sicher ist.
Und geht auch unter Umständen mal auf den Instagram-Kanal und der Cyber-Security-Eltern, wo es wahnsinnig viele Tipps gibt, was Eltern tun können. Damit das hier noch ein bisschen konkreter wird, könntet ihr noch mal was sagen zu, wie stelle ich Privatsphäre her? Was sind die wichtigsten Einstellungen, die man vornehmen sollte, um das Kind beim Internet surfen oder wo auch immer zu schützen? Gibt es so Basics, wo ihr sagen würdet, da sollen die Eltern auf jeden Fall immer hinschauen und Einstellungen vornehmen?
Also das ist eine sehr breite Frage. Jetzt grundsätzlich müssen Kinder Gefühl bekommen, was ist Privatsphäre überhaupt? Das ist ja auch ein sehr schweres Wort, ja, dazu begreifen. Und was gehört denn dazu? Und dazu gehört erstmal die Sensibilisierung. Okay, was? Das ist mein Name, das ist meine Adresse. Das ist vielleicht auch der Kindergarten-Schule, in der, zu der ich gehe. All das ist privat und das sollten Daten sein, mit denen ich sehr vorsichtig umgehe, die ich nicht einfach rausgebe. Ja, das heißt, es fängt auch schon an bei vielleicht Kindern, die jetzt schon 6 und älter sind, beim Username. Muss ich da Helena irgendwas heißen oder kann ich nicht irgendwie einen ganz abgefahrenen Namen haben, der nichts mit mir zu tun hat. Da gibt es wirklich auch gute Hilfsmittel, Pixi-Bücher, die da schon auch kostenlose Pixi-Bücher, die man da den Kindern vorlesen kann. Das ist ganz wichtig eben, was ist denn überhaupt zu schützen? Und wenn du darüber, welche Daten soll ich oder wie soll ich allgemein, worauf kann ich immer achten? Klar, auf jeden Fall Standortdaten, würde ich sagen, die sollte ich so gut, also eigentlich wie gar nicht rausgeben. Geburtsdaten natürlich, ne, Geburtstage sollte ich auf gar keinen Fall rausgeben.
Ja. Wie ist denn das, wenn da so Cookie-Einstellungen immer abgefragt werden? Also ich habe so einen Automatismus, dass ich immer auf also Einstellungen verwalten gehe und dann sage, nur notwendige und speichern. Also da, ich mache das nie anders. Ist das was, was ihr auch sagen würde, was man generell immer machen sollte? Also diesen klitzekleinen Umweg?
Absolut empfehlenswert. Und da gibt es ein ganz großes Missverständnis draußen. Habe ich schon ganz oft gehört, ja, ich gehe immer auf Annehmen, weil sonst funktioniert es ja nicht, ja. Und das ist ein ganz großes Missverständnis. Die Technologie, also die Funktionalität funktioniert immer, weil die Cookies muss man mit annehmen, wenn man die freie Wahl hat. Wer muss das auch unterscheiden? Ja, sind wir auf einer Nachrichtenseite, dann kann es sein, dass ich nur kostenlos Zugriff bekomme, wenn ich meine Einwilligung gebe. Aber in den meisten Fällen, und gerade bei Kindern, ist es so, dass man wirklich immer bei diesem Cookie-Banner, also dieses Pop-up-Fenster, was kommt, immer wirklich sich die Mühe machen sollte, alles abzulehnen, was nur möglich ist.
Okay, das ist doch auch schon mal sehr konkret.
Jetzt. Cookies lassen sich auch regelmäßig löschen im Browser, alle 30 Tage, 90 Tage, kann man auch automatisiert einstellen.
Ah, auch gut zu wissen. Jetzt haben wir ein bisschen ältere Kinder, also sagen wir mal älter als 6 bis 10, die vielleicht schon andere Dinge machen, nicht mehr nur vorausgewählte Apps der Eltern irgendwie nutzen, sondern zum Beispiel ein Stichwort Roblox. Etwas, worin viele Kinder, also es hat ja einen Wahnsinnsstellenwert, es wird einfach, es ist, glaube ich, die meistgenutzteste, App-Spiel, ich weiß gar nicht, wie man es richtig kategorisieren soll. Kinder erschaffen sich virtuelle Welten, ihre eigenen Spiele.
Können auch programmieren so ein bisschen, ne?
Können darüber chatten, auch das, da geht's ja los. Irgendwie da öffne ich ja sozusagen die Tür, dass das nicht mehr nur auf meinem Rechner hier irgendwie stattfindet, sondern dass die interagieren können. Und dann wird's wichtig irgendwie, damit sie nicht eben wünschenswerterweise mit der genauso, was weiß ich, 7-jährigen Nachbarin von nebenan chatten.
Oder sie denken, es ist die 7-jährige Nachbarin von nebenan.
So ist. Okay, wie können wir das verhindern? Wie können wir da mehr Sicherheit herstellen?
Also grundsätzlich, und die Empfehlung gebe ich sowieso eigentlich auch bei jüngeren Kindern oder allgemein, wenn man den Kindern Zugriff auf die Online-Welt gibt und gerade Apps, empfehle ich jedem Elternteil, ich mache das selber auch, Minimum eine Woche selber ohne dem Kind auf dieser App gewesen zu sein. Probiert es mal selber aus, damit ihr überhaupt seht, womit beschäftigt sich das Kind, weil manche Sachen sind einem selber gar nicht bewusst, was für Funktionalitäten gibt es zum Beispiel. Also das ist wirklich meine allerwichtigste Empfehlung immer, selber ausprobieren, bevor das Kind Zugriff auf irgendeine App bekommt. Bei Roblox ist es tatsächlich so, da gab es jetzt auch ein Update, aber grundsätzlich sind dort natürlich Chat-Funktionalitäten möglich und da vorher mit dem Kind drüber reden. Und das ist ganz unabhängig von Roblox oder von anderen Apps. Das gibt's auch in anderen Apps oder auch auf Konsolen. Wenn ich angechattet werde, glaube ich grundsätzlich alles? Nein. Das Kind muss wirklich verstehen, es ist die Online-Welt, der Mensch zeigt sich nicht, jeder kann sich ausgeben, für wen er sich auch immer ausgeben möchte. Grundsätzliches Misstrauen. Und meine allerliebste Empfehlung natürlich auch, Chatfunktion ausstellen oder wenn nur Freunde zulassen, die einem wirklich bekannt sind, wo man wirklich weiß, okay, das ist der Schulkollege so und so, das hat man halt nochmal abgesichert. Ansonsten gibt es natürlich in jeder dieser Apps und diesen Konsolen Elternkontrollen, die man auf jeden Fall einstellen sollte, ob es über die zeitliche Nutzung geht oder eben über die Funktionalitäten, was das Kind auf der Spiele-App überhaupt machen kann. Die müssten auf jeden Fall angeschaut werden und auf jeden Fall richtig eingestellt sein.
Okay. Auch wieder der Help, like, spielt ihr mal dasselbe mit eurem Kind, schaut zu, was es denn überhaupt macht und wie Helena sagt, einfach selbst ein Verständnis sich aneignen, was die einzelnen Apps können und wirklich wichtig sind diese Einstellungen, wer darf denn mich überhaupt anchatten.
Und bei den 6- bis 10-Jährigen, da kann man ja wahrscheinlich auch tatsächlich als Elternteil noch mit den Kindern gemeinsam das machen, während so ein 15-Jähriger einem wahrscheinlich sagen würde, bist du blöd, du hast hier mir hier gar nichts, also das ist meins, geh weg. Okay, und dann, weil wir da gerade sind, ich erinnere mich, Johannes, im Vorgespräch, glaube ich, dir war es auch sehr wichtig zu sagen, der Austausch mit euren Kindern, bleibt im Austausch mit euren Kindern über das, was sie tun. Das knüpft ja an, macht das vorher, damit ihr wisst, was das Kind dann tun wird. Und das, was du eben gesagt hast, seid auch dabei, macht es auch gemeinsam. Aber es gibt ja noch mehr. Man muss ja auch irgendwie eine Atmosphäre kreieren, in der das Kind weiß, das ist ein vertrauensvolles Verhältnis. Wenn ich Papa irgendwann mal erzähle, ich bin irgendwo gelandet, wo mir was passiert ist, was mir nicht gut getan hat, was mich verstört hat, was ich nicht einordnen kann, auch wenn ich dabei vielleicht eine Regel überschritten habe, ich kann zu Papa gehen und sagen, du, das und das ist geschehen. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch, glaube ich, auch sehr wichtig, oder? Wenn es um Sicherheit geht, dass die Kinder wissen, ich kann, egal was passiert, eigentlich immer meine Eltern ansprechen.
Genau, es geht auch wieder ein bisschen in die pädagogische Richtung. Man muss ein Grundvertrauen schaffen, dass das Kind immer zu einem kommen kann, wenn jetzt irgendwas ist. Ich erinnere mich, als ich noch jung war und das Internet gerade so aufkam, da wollte ich auch einen Songtext aus dem Internet runterladen und da war noch alles bling, bling, bling und habe mich halt auf oder irgendeinem Button geklickt und dann kam auch einen Monat später eine Rechnung über 125 Euro. Ja, und meine Mutter hat damals dann den Verbraucherschutz angerufen, der hat dann geholfen. Aber es passiert halt schneller, wenn man das Kind nicht begleitet, dann macht es halt, was es will letztendlich und eine Vertrauensbasis, glaube ich, sie schaffen, dass das Kind selbst, wenn irgend sowas passiert, dass es dann jederzeit zu mir kommen kann und mir das erzählen kann, ohne dass ich es schimpfe.
Ich finde das ganz nett, dass du das nochmal so als Beispiel erzählt hast, denn in unserem Umfeld, wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen austauschen oder befreundeten Eltern, irgendwas passiert irgendwie jedem. Also bei allem guten Willen und bei aller Vorsicht, ich glaube, wir fassen hier mal zusammen. Es ist total wichtig, mit euren Kindern über sensible Daten zu sprechen. Was ist das? Wer darf das wissen, wie ich heiße und wie alt ich bin, wo ich wohne und so. Aber auch einzustellen, Chatfunktion erlauben oder nicht erlauben oder nur sehr begrenzt zu erlauben, In-App-Käufe auszustellen. Wir werden alle ein bisschen oder haben alle über Fehler auch gelernt, ne? Und dann kommt das, was Claudia sagte, wichtig ist, dass man im Gespräch ist und nicht irgendwie einen Monat später die Rechnung, die kommt und dann irgendwie Eltern aus allen Wolken fallen. Und dann bitte nicht mit den Kindern schimpfen, sondern sich an die eigene Nase fassen und sagen, ja Mist, habe ich irgendwie wohl nicht richtig eingestellt irgendwie. Ja, also es ist ja für uns schon oft nicht richtig zu übersehen, wie soll es für die Kinder zu überblicken sein, was irgendwie richtig ist, was falsch ist, was gefährlich oder ungefährlich ist. Und insbesondere auch, wir wollen jetzt hier nicht auf irgendwie einzelnen Apps oder Marken oder Spielen rumreiten, aber viele von denen haben eben Datenschutzinfos, die sogar auf Englisch nur irgendwie erhältlich sind. Also da hört es dann ja
komplett
auf.
Und gar nicht kindgerecht, ja. Selbst wenn sie auf Deutsch wären.
Okay, das ist also unsere Verantwortung als Eltern, genau.
Ja, ein Beispiel, was man vergleichen kann, ist im Straßenverkehr. Man lässt sein Kind ja auch nicht einfach so in den Straßenverkehr los, sondern man weist darauf hin, dass man bei der Straße schauen soll, ob ein Auto kommen würde oder nicht. Und genauso ist es eben bei der Cybersecurity oder bei der Medienerziehung.
Genau, obwohl ich hier noch sagen muss, ich glaube, die große Schwierigkeit für Eltern ist einfach, dass diese ganze Thematik für Eltern oftmals, wie du selber gerade gesagt hast, selber fremd ist. Das heißt, wie bringe ich das meinem Kind bei, wenn ich selber vielleicht gar nicht so das fundierte Wissen darüber habe? Und deswegen auch nochmal vielleicht der Appell, das kann ich total gut nachvollziehen, aber es gibt auch wirklich viele Informationskanäle, zum Beispiel im unseren, aber auch ganz andere, ja, die darüber sehr viel fundiertes Wissen einfach weitergeben. Und das heißt auch als Elternteil, ich muss mich hinsetzen, ich muss mir das selber anschauen, damit ich das meinem Kind auch gut vermitteln kann.
Ja. Weil du das gerade gesagt hast, zum Beispiel wären das ja auch so Plattformen wie Schauhin oder ClickSafe, die auch unheimlich viele tolle Infos für Eltern bereitstellen.
Richtig, ja.
Habt ihr in dem Zusammenhang noch etwas, was euch wichtig ist, unterzubringen für die, sagen wir, drei- bis zehnjährigen jüngeren Kinder?
Also mir ist persönlich immer sehr wichtig, nochmal zu überlegen, gerade bei den 1- bis 3-Jährigen, muss das wirklich sein? Ja, also ich glaube auch, viele haben oftmals mir auch schon mal gesagt, naja, ich möchte nicht, dass mein Kind den Anschluss verliert an die Technik. Ich glaube, bei 1 bis 3 Jahren muss man sich da keine Sorgen machen. Ja, also die dürfen auch gerne bildschirmfrei bleiben, auch aus Sicht von uns Freien, die in dem Bereich arbeiten. Ja, unsere Kinder haben da auch keinen Zugriff drauf in dem Alter gehabt. Das ist mir wichtig und ab 4 bis 6 Jahren wirklich begleitet. Es gibt da auch viele technische Hilfsmaßnahmen auch. Ja, da muss man nicht vorher unbedingt daneben sitzen. Es gibt geführte Zugriffe. Nevertheless und nichtsdestotrotz muss man schon schauen, dass man da in der Verantwortung ist. Das Kind muss begleitet werden. Das muss wirklich dazulernen, wie verhalte ich mich richtig.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also auf jeden Fall das Kind begleiten, auf jeden Fall am Anfang. Und es nicht einfach alleine drauf loslassen und wirklich schon den Grundstein zu legen für die spätere Welt, weil irgendwann willst du mit dir nicht mehr reden, dann willst du selber ein Smartphone oder ein Tablet hängen und dann ist der Zug vielleicht sogar schon abgefahren.
Ich glaube, das kennen wir auch alle aus eigener Erfahrung. Ja, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Appell. Cybersicherheit ist ein Thema, was, also der Name erschlägt einen ja schon fast. Es ist ein hochkomplexes Thema, aber Eltern haben einfach die Verantwortung, sich dem zu stellen, sonst kann es teuer werden, wie wir im Eingangsbeispiel gelernt haben, aber es lauern auch noch ganz andere Gefahren. Wer mehr über die Cybersecurity-Eltern erfahren möchte, findet euch natürlich bei Instagram. Ich habe da auch ganz viele tolle Tipps mir auch schon abgeholt, die ich auch selber gleich umsetzen kann. In der nächsten Folge sprechen wir nochmal mit Helena Seige und Johannes Liebel über Cybersecurity bei den über 10-Jährigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und natürlich auch bei den Kinderdogs. Und sage Tschüss und Servus.
Liebe Grüße. Bis nächstes Mal.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.